Heute Abend werde ich über die fünf spirituellen Fähigkeiten sprechen, Indriyas. In der buddhistischen Geistesschulung gibt es ganz viele verschiedene Listen von Geistesqualitäten, die Buddhisten lieben Listen. Und mit diesen verschiedenen Listen wird der ganze Befreiungsweg aufgezeigt. Und eine davon ist eben die der fünf spirituellen Fähigkeiten, Indriyas in Pali. Das Trainieren und Ausbalancieren von diesen Fähigkeiten ist ein ganz wesentlicher Aspekt des ganzen spirituellen Weges. Wenn diese spirituellen Fähigkeiten voll entwickelt sind, dann werden sie zu ganz starken Kräften und führen zur Befreiung. Sie werden dann auch Balas genannt. Ich möchte aus einer Lehrrede zitieren. Eine Praktizierende hat die Geistesfähigkeit zum Vertrauen, zum Bemühen, zum Gewahrsein, zur Sammlung und die Fähigkeit zur Weisheit bereits in sich angelegt. Sie muss sich aber immer noch sorgfältig bemühen. Wenn sie sich an einen geeigneten, ruhigen Ort begibt, sich mit guten Gefährten zusammentut und ihre spirituellen Fähigkeiten ins Gleichgewicht bringt, wird sie für sich selber mit direktem Erkennen hier und jetzt das höchste Ziel erreichen und befreit sein. Ich habe die weibliche Form gewählt, weil es in den Schriften immer die männliche Form ist. Gilt für beide. Diese fünf Geistesqualitäten sind wirklich grundlegend für den ganzen Befreiungsweg. Und sie werden auch kontrollierende oder bestimmende Fähigkeiten genannt. Wenn sie im Geist präsent sind, dann bestimmen sie den Zustand unseres Geistes. Diese fünf sind als erstes das Vertrauen, vor allem in das eigene Erwachenspotenzial, in die Lehre, in die Methoden. Dann die zweite, Energie, Bemühen, Ausdauer, Dranbleiben, Virya. Und die dritte, Gewahrsein, Achtsamkeit, Sati, nicht vergessen, sich der gegenwärtigen Erfahrung gewahr zu werden. Übersetzt es Sayadutta Shaniya. Und dann als vierte ruhevolles Verweilen, Stetigkeit des Geistes, Sammlung, Samadhi. Und als fünfte spirituelle Fähigkeit, Erkenntnis, Weisheit, Panya. Oder manchmal wird es auch übersetzt als Einsichtswissen. Und kontrollieren werden sie genannt, weil sie ihr unheilsames Gegenüber unter Kontrolle bringen. Also Vertrauen bewirkt, dass Zweifel, Angst, Sorge, Niedergeschlagenheit und ein Mangel an Hingabe uns nicht überwältigen kann. Dann Energie, Bemühen, Ausdauer überwindet Schläfrigkeit, Trägheit, Dumpfheit. Gewahrsein schaltet Achtlosigkeit aus und Sammlung, also die Sammlung des Geistes zerstreut die Unruhe und die Rastlosigkeit. Erkenntnis, Weisheit löst Unwissenheit, Verwirrung, Täuschung auf. Und das Ausbalancieren von diesen Fähigkeiten bewirkt und bestimmt, ob unsere Weisheit wächst und ob wir weiterkommen auf unserem spirituellen Weg. Also Vertrauen muss immer mit Weisheit ausgeglichen werden. Wenn wir zu viel Vertrauen haben, aber nicht genug Weisheit, dann kann es zu blindem Glauben führen. Zentral ist, dass wir diese Praxis immer mit rechter Sichtweise angehen. Ich glaube, darüber haben wir schon viel gesprochen, einfach, dass alles ein bedingter Prozess ist. und dann mit dieser Sicht unsere Erfahrungen ergründen. Wenn zu viel Weisheit oder man könnte auch sagen, zu viel intellektuelles Studieren ohne genügend Hingabe vorhanden ist, dann führt das zu trockenem intellektuellem Wissen. Und es braucht wirklich die Hingabe, das Vertrauen in die Praxis, in unser eigenes Erwachenspotenzial, damit sich unser Herz öffnen kann. Sammlung muss mit Energie ausbalanciert werden. Wenn zu viel Energie im System ist, dann werden wir rastlos. Wenn zu wenig Energie da ist, dann werden wir schläfrig, träge, dumpf. Und wenn wir sehr gesammelt sind und ruhig sind und zu wenig Interesse da ist, dann können wir schläfrig werden. Und eben wenn der Geist nicht genügend gesammelt ist, dann sind wir zerstreut und ruhelos. Und es ist hier immer die Achtsamkeit, die quasi die überblickende, regulierende Funktion ausübt, indem sie diese spirituellen Fähigkeiten immer überblickt und ausbalanciert und immer wieder neu ins Gleichgewicht bringt und hält. Wir können aber noch auf eine andere Art auf diese spirituellen Fähigkeiten schauen, eher so in einer linearen Art. Nicht im Sinne, dass wir eine perfektionieren und dann zur Nummer zwei weitergehen, aber es gibt tatsächlich ein natürliches Fortschreiten in diesem Prozess. Und auch, das ist nicht nur etwas für die Retreat-Praxis, das ist auch im Alltag, können wir das so angehen oder uns so verstehen. Und dieser Prozess beginnt immer mit Vertrauen. Und Vertrauen führt dann dazu, dass wir uns bemühen, möglichst kontinuierlich achtsam zu sein. Und wenn wir das machen, immer wieder bemühen, achtsam zu sein, dann baut sich langsam Stetigkeit des Geistes auf, oder auch manchmal Sammlung genannt, und Weisheit, Einsicht, Verstehen kann dann aufscheinen. Oder man könnte sagen, entsteht dann von selbst oder aus diesen Bedingungen, aus dem Zusammenfunktionieren von diesen Fähigkeiten. Und in dieser Art möchte ich jetzt durch diese Liste gehen. Die erste Fähigkeit ist also die vom Vertrauen, Sada. Und Vertrauen bedeutet wirklich, dass wir uns mit unserem ganzen Wesen, auch mit dem Herzen, auf diese Praxis einlassen. Es ist also ein Vorgang, bei dem unser Herz mitbeteiligt ist. Denn nur wenn wir wirklich auch mit unseren Herzenskräften uns auf diese Praxis einlassen, dann kann sie auch unser ganzes Leben umfassen und kommt in alle Bereiche unseres Lebens rein. Und ich denke, wir alle haben Vertrauen bis zu einem gewissen Grad, sonst wäre niemand von uns hier. Weil ohne etwas Vertrauen lässt sich niemand auf einen so schwierigen Schweigekurs ein. Oder ich möchte einfach sagen, alle haben wahrscheinlich in dieser Woche die Erfahrung gemacht, dass es schwierige Zeiten gibt, wenn man so in der Stille ist. Und diese Meditationspraxis ist wirklich sehr anspruchsvoll. Und ich glaube, wir landen nur in einem Schweigekurs, Schweigeretreat, wenn wir zumindest ein bisschen inspiriert sind und motiviert sind, diese Praxis für uns selber auszuprobieren. Es werden drei Arten von Vertrauen unterschieden und ich möchte auf die eingehen. Das erste ist das inspirierte und das begeisterte Vertrauen. Die zweite Art oder ein bisschen eine höhere Stufe, könnte man sagen, ist das überprüfte Vertrauen und dann als drittes das unerschütterliche Vertrauen. Inspiriertes Vertrauen ist das, was uns zum ersten Mal so zu einem Kurs bringt oder uns dazu bringt, überhaupt in irgendeiner Form zu beginnen mit dieser Praxis. Vielleicht haben wir von jemandem gehört, dass das eine gute Sache sei. Vielleicht von einer Person, der wir vertrauen. Oder wir haben etwas gelesen oder wir haben vielleicht eine Studie über die Hirnfunktion im Fernsehen gesehen, die unser Interesse geweckt hat. Und wir hatten vielleicht das Gefühl, da könnte was dran sein. Oder vielleicht kennen wir eine Person, die schon seit längerem praktiziert und wir haben positive Veränderungen bemerkt und wollen dann für uns selber erproben, was es mit dieser Praxis auf sich hat. Oder wir haben vielleicht ein bisschen praktiziert in irgendeiner Form und haben plötzlich gemerkt, dass sich da wirklich Möglichkeiten öffnen, um mit Schwierigem umgehen zu können. Und es braucht Vertrauen und Mut, um sich zu öffnen gegenüber dem, was so in einem Schweigekurs in uns auftauchen kann. Und auch Mut, sehr oft Mut, damit zu sein. Es wäre wunderbar, wenn wir sagen könnten, ich werde jetzt meditieren und dann werde ich voll Ruhe, Mitgefühl und Weisheit sein und diese Qualitäten werden nur so aus mir rausströmen. Leider funktioniert es bei den meisten von uns nicht ganz so. Sehr oft am Anfang, wenn wir mit dieser Praxis beginnen, ist da Widerstand und Zweifel und Frustration und Unruhe und Gedankenrasen und so weiter. Und dann braucht es wirklich dieses Willenssein mit dem Unangenehmen, mit den emotionalen Schwierigkeiten, mit der Zerstreutheit, mit der Rastlosigkeit, mit der Langeweile oder was da immer auftauchen mag, zu bleiben. Und hier ist es das Vertrauen, das bewirkt, dass wir wirklich dranbleiben und wirklich hinschauen und die Praxis ergründen wollen und erkennen wollen, wie das funktioniert. Es ist also die Quelle dieses begeisterten Vertrauens, die wir hier anzapfen können. Als ich den Vortrag geschrieben habe, habe ich mir überlegt, was hat mich eigentlich dazu gebracht und dann wurde mir bewusst, es war eigentlich schon ganz, ganz früh, ich habe vom Dalai Lama gehört und vielleicht habe ich auch mal eine Sendung gesehen. Auf jeden Fall hat es mich sehr, sehr begeistert, zu sehen, dass es als Mensch möglich ist, so zu werden wie er. Das hat mich sehr beeindruckt. Ein Mensch, der so viel Leiden und Ungerechtigkeit erlebt hat. Und gleichzeitig so ein mitfühlender und fröhlicher und bescheidener Mensch ist, so gelassen. Einfach die Art hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also auch diese Bescheidenheit und gleichzeitig diese enorme Präsenz. Es gibt noch ganz viele, aber ich kann nicht alles erzählen. Aber was mich immer wieder neu begeistert oder wirklich auch Vertrauen weckt in mir, ist die Leichtigkeit und die Fröhlichkeit und die unbeschwerte Präsenz und das Mitgefühl von vielen von meinen Lehrerinnen und Lehrern, die spürbar werden. Ich habe kürzlich einen Dzogchen, tibetische Tradition, Kurs gemacht und als ich dann diesen Lehrer, ich sehe, also ich gehe oft einmal im Jahr zu ihm und ich habe ihn nur kurz gesehen und habe gemerkt, ah, das hat sowas, das hat mir so richtig einen Energieschub gegeben. Einfach diesen kurzen Moment spüren, zu wie weit sich ein Mensch auch entwickeln kann. Vor allem aber habe ich dann durch eigenes Praktizieren erkannt, dass ich nicht in meinen neurotischen Gedankenmustern gefangen bleiben muss. Also ich brauche meine konditionierten Gewohnheitsmuster nicht mehr so wahnsinnig persönlich zu nehmen. Und das hat mir dann wirklich einen neuen Blick auf das Leben eröffnet oder das hat mir Vertrauen gegeben, es gibt Möglichkeiten. Manchmal ist es auch das Leiden, das uns zwingt, nach neuen Möglichkeiten Ausschau zu halten. Und wenn wir mit Leiden weise umgehen lernen, dann kann uns das dazu bringen, in uns selber zu schauen und zu erkennen, dass wir das Leben nicht kontrollieren können. Und durch diese tiefe Einsicht lernen wir entspannen und mehr mit dem Leben mitfließen. Es gibt eine amerikanische Meditationslehrerin, Pema Chödrön, einige von euch kennen sie, und von ihr stammt der Ausdruck Relax into the Panic, also entspann dich in die Panik hinein. Leiden kann uns dazu bringen, den Unterschied zwischen Vergnügen und wirklichem Glücklichsein zu erkennen. Und wenn wir praktizieren, beginnen wir auch zu erkennen, wie wir uns unnötiges Leiden kreieren, aber wir beginnen auch zu erkennen und zu verstehen, wie es vermindert und aufgelöst werden kann. Buddhas Worte dazu. Wenn es nicht möglich wäre, frei von Leiden zu werden, dann würde ich das nicht lehren. Vorläufig gründet aber dieses inspirierte Vertrauen nur auf Glauben. Es ist sozusagen die Honeymoon-Phase von unserer Praxis. Es braucht dann aber wirklich auch die zweite Art von Vertrauen. Und damit sich überprüftes Vertrauen entwickeln kann, müssen wir auch unseren gesunden Menschenverstand einsetzen und kritisch diesen Befreiungsweg untersuchen und vor allem durch eigenes Praktizieren selber überprüfen, ob das stimmt, was da gelehrt wird. Denn nur so entsteht die Möglichkeit, dass es zu überprüftem Vertrauen werden kann. Und ich zitiere den Buddha, die gleiche Stelle, die Rainer gestern zitiert hat, aber ich zitiere sie trotzdem. Ein bisschen in anderen Worten, aber es ist die gleiche, aus der gleichen Sutta. Glaubt nicht vom Hörensagen, von einer Konvention oder Vermutung, von Texten, Argumenten oder logischen Schlüssen oder vom Nachdenken über Erklärungen. Auch nicht aufgrund von irgendwelchen persönlich bevorzugten Ansichten oder Wahrscheinlichkeiten und ganz sicher nicht von eurer Verehrung eines Lehrers. Vielmehr solltet ihr untersuchen, ausprobieren und selber erfahren, so dass es für euch selber klar ist. Eine deutliche Aussage, finde ich. Die dritte Art des Vertrauens, unerschütterliches Vertrauen, entwickelt sich, wenn wir das Gesagte überprüfen. Und nicht nur, wenn es überprüft wird, sondern auch, es braucht auch, dass wir es umsetzen, in unser eigenes Leben integrieren. Und wenn wir erkennen, ja, das ist richtig und wahr. Und dieses unerschütterliche Vertrauen löst dann jeden Zweifel auf und wird zur Gewissheit. Und diese Gewissheit kann uns niemand mehr nehmen. Wenn wir die Erfahrung machen oder erkennen, ich kann mit jeder Erfahrung sein und erkennen, dass sie letztendlich substanzlos ist. Ich brauche mich im Grunde genommen mit keiner Erfahrung zu identifizieren als mich, mir oder mein. Wenn wir diese Erfahrung machen, dann kann uns das enormen Mut und Vertrauen geben. Und es kann innere Geräumigkeit und Gelassenheit sich entwickeln. Von was haben wir erfahren, dass es wahr ist? Und da habe ich mir auch überlegt, vor etwa 20 Jahren wahrscheinlich, habe ich meinen ersten 3-Monate-Kurs in Massachusetts gemacht, in der Insight Meditation Society. Und das 3 Monate ist relativ intensiv im Schweigen und da sind bei mir Gefühle hochgekommen, enorm schwierige Gefühle, von denen ich wusste, als ich 20-jährig war, war ich überzeugt, solche Gefühle kann man nicht aushalten. Und die sind dann hochgekommen in dieser Dampfkochsituation. Und die Erfahrung war, es war sehr, sehr, sehr unangenehm und schwierig, aber irgendwie wusste ich einfach, das bin ich nicht. Die entstehen wie Wellen und die werden auch wieder vergehen. Und ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass sie wieder vergehen und dass sie eben substanzlos sind. Und das hat mir enorm, das war wirklich so ein Vertrauensschub, diese Erfahrung zu machen. Einsichten schleichen sich aber manchmal auch unbemerkt ein. Auf einmal bemerken wir, dass unsere Gelassenheit zugenommen wird. Dass wir mit gewissen Sachen einfach sein können, wie es uns vorher unmöglich schien. Mit Gefühlszuständen, die wir vielleicht immer abgewehrt haben. Und plötzlich merken wir, okay, sie sind zwar immer noch sehr, sehr unangenehm, aber sie vergehen auch wieder. Und wenn wir solche Erfahrungen immer mehr machen, dann mit der Zeit wissen wir das tief drin, sozusagen intuitiv mit jeder Zelle. Vielleicht wissen wir haben das schon unendlich oft gehört und plötzlich wird so etwas dann zu einer eigenen Erfahrung. Und wir erkennen, dass wir genauso gut loslassen können, anstatt krampfhaft uns gegen eine Empfindung wehren, die da ist. Und die Einsicht wird immer tiefer, dass sich alles verändert, auch dieser Zustand. Und wir erkennen, dass Ergreifen und Festhalten an und für sich zu Leiden führt. Und dass Loslassen und sich Öffnen und Vertrauen ein Weg zur Freiheit ist. Und wenn wir diese Einsichten haben, dann kann uns das niemand wegnehmen. Die verschmilzt dann sozusagen mit unserem Leben. Es ist eine riesige Erleichterung und Befreiung, wenn wir realisieren, dass Gefühle und Gedanken in uns auftauchen, aber dass wir sie nicht sind. Es sind Erscheinungen und sie lösen sich auch wieder auf. Oder wenn wir erkennen, dass wir Gewahrsein nicht erzwingen können. Wir können immer nur wieder unsere Absicht erneuern, gewahr zu sein. Und so wird das Gewahrsein stärker, also nie aufgeben, immer wieder neu beginnen. Oder eine weitere Einsicht kann sein, dass wir realisieren, es ist nicht unsere Schuld, wenn wir uns immer wieder in Gedanken identifizieren. Und wir entdecken, dass wir jedes Mal, wenn wir uns identifiziert haben mit unseren Gedanken oder mit unseren Dramas, wenn wir daraus aufwachen, einfach wieder gewahr werden können. Uns gewahr werden, dass Denken geschieht, Fühlen geschieht und dass das schon viel verändern kann. Vertrauen ist also die erste spirituelle Fähigkeit und ist das Gegenmittel zu Angst, Sorge, Niedergeschlagenheit und Zweifel. Wenn etwas Vertrauen für diesen Weg in uns entstanden ist, dann haben wir ganz natürlich und von selbst das Bedürfnis zu praktizieren. Also es entsteht Energie in uns, Bemühen, Dranbleiben, Ausdauer, Enthusiasmus, Virya, die zweite spirituelle Fähigkeit. Und sie kontrolliert Schläfrigkeit, Trägheit, Dumpfheit. Es ist aber sehr zentral, dass wir wirklich verstehen, um was wir uns bemühen müssen. Und Krishnamurti hat es sehr schön gesagt. Er hat gesagt, es ist die Erkenntnis der Wahrheit, die befreit, und nicht unser Bemühen darum. Und das zeigt wiederum, wie wichtig eine rechte Sichtweise ist. Es braucht kontinuierliches Bemühen, aber nicht, um die Dinge zu ändern und unseren Wünschen anzupassen, sondern um zu erkennen, wie unser Geist funktioniert und was die Gesetzmäßigkeiten sind, die allem Leben zugrunde liegen. Es braucht entspanntes, aber kontinuierliches Bemühen. Wenn wir mit dem Willen versuchen, Dinge anders hinzukriegen, als sie sind, dann ist das eben falsches Bemühen. So werden wir sehr verkrampft und verbissen und erschöpft und verlieren dann die Lust an der Praxis. Wenn wir mit zu wenig Interesse an die Praxis gehen, so im Sinne, ja, wenn ich achtsam bin, bin ich achtsam und wenn nicht, halt dann eben nicht, dann ist die Chance aber auch groß, dass wir nicht achtsam sein werden. Es geht darum, wirklich immer wieder die richtige Balance zu finden in unserem Bemühen. Und es ist die Achtsamkeit, die dauernd überprüft, ausbalanciert und ausgleichen kann. In den Schriften wurde auch erwähnt, dass das Ausbalancieren der spirituellen Fähigkeiten wie das Stimmen eines Saiteninstrumentes ist. Wir können nicht einmal stimmen und dann ist es für immer so. Wir müssen einfach immer wieder schauen, stimmt es noch oder muss ich jetzt die Saite etwas mehr anziehen oder etwas lockern. Also es braucht dieses dauernde Überprüfen und Ausbalancieren. Muss ich mich ein bisschen mehr bemühen und mehr Energie, mehr Interesse in meine Praxis bringen? Vielleicht mit Fragen, wie wir sie erwähnt haben? Oder ist es jetzt gerade hilfreicher, etwas mehr zu entspannen und zurückzulehnen? Und wichtig ist, unsere Fehler sind das, was ermöglicht, dass wir lernen können. Unsere Fehler sind wirklich das Sprungbrett für unsere Weisheit. Und hier möchte ich auch ein kurzes Beispiel von mir erzählen, weil das mir so deutlich war. Auch von meinem ersten langen Kurs in Amerika. Ich hatte von mir immer das Gefühl, dass ich eigentlich ein bisschen faul bin und so träge und so. Und dann bin ich zu meinem ersten 3-Monate-Kurs gereist. Ich hatte damals noch eine Stelle, musste Urlaub kriegen. Es war schwierig, auch die Kinder zu Hause zu lassen. Sie waren dann damals noch nicht ganz erwachsen. Und ich habe gedacht, diese Zeit musst du wirklich ausnutzen. Bin dann das Retreat gekommen und sie haben in der Halle immer gesagt, bleibt dran, bemüht euch, seid nicht, wie sagt man, faul oder nachlässig. Und ich hatte dann mein erstes Interview mit Carol Wilson, für diejenigen, die sie kennen. Und Carol hat so ein bisschen gefragt und geschaut, was ich mache. Und dann hat sie gesagt, du gehst jetzt mal 3 Tage oder 2 Tage nicht mehr in die Halle, sondern du spazierst ein bisschen im Wald rum und trinkst ab und zu einen Tee und setzt dich irgendwo auf einen Stuhl und meditierst dort. Und weil sie einfach sah, dass ich enorm verbissen dran war. Also ich war mit verbissener Energie dran. Ich habe mich natürlich dann geschämt und gedacht, jetzt sehen alle, dass ich da etwas anderes machen soll. Und ich habe aber viel gelernt. Aber ich merke immer wieder auf einer subtileren Ebene, dass das immer noch in meine Praxis einschleichen kann. Ich habe das auch wieder mit Sayadaw Tirshani auf eine viel subtilere Art, konnte er mir aufzeigen, dass immer noch ein bisschen zu viel Wollen in der Art ist, wie ich mich bemühe. Also, wir bemühen uns, gewahr zu sein, setzen Energie ein, Virya, die 3. spirituelle Fähigkeit. Also, wir bemühen uns nicht, Unangenehmes loszuwerden und Angenehmes hinzukriegen, sondern gewahr zu sein von dem, was ist. Achtsamkeit, Gewahrsein, die dritte spirituelle Fähigkeit schaltet Achtlosigkeit aus. Wenn wir von Achtsamkeit sprechen als spiritueller Fähigkeit, ist immer Sammasati gemeint, also rechte Achtsamkeit oder rechtes Gewahrsein. Und Recht oder Samma bedeutet immer hilfreich in Bezug auf Ende des Leidens. Es ist also nicht die Achtsamkeit gemeint, die jemand braucht, um eine Person hinters Licht zu führen oder zu betrügen. Gewahrsein ist der ausgleichende Faktor, also die spirituelle Fähigkeit, die diesen ganzen Befreiungsprozess immer wieder ins Gleichgewicht bringt oder im Gleichgewicht hält. Achtsamkeit, Gewahrsein, Sati, sich erinnern, sich der momentanen Erfahrung gewahr zu sein. Also uns erinnern, aufzuwachen aus unserem ständigen Identifiziertsein mit unseren Gedanken, Fantasien, Plänen, sich sorgen, erinnern, kommentieren, analysieren, beurteilen, selbst verurteilen, aufwachen aus Bildern und Tagträumen, Vorstellungen und so weiter. Uns erinnern, hier zu sein, mit dem, was jetzt gerade geschieht, in Herz und Geist. Aber ohne mich mit dem zu identifizieren. Mich von dem, was jetzt gerade geschieht, nicht einnehmen lassen. Erkennen, was geschieht, ohne uns in unseren Beurteilungen, Interpretationen davon oder was anders sein sollte, zu verlieren. Also die direkte, unmittelbare Erfahrung anzuerkennen. Sehen, hören, riechen, schmecken, spüren, denken, fühlen, geschieht. Die bekannte Lehrrede, auf welcher diese ganze Praxis beruht, das Satipatthana Sutta, spricht von den vier Grundlagen der Achtsamkeit. Also wir können achtsam ergründen Körperempfindungen, Atem und all die anderen Sinneserfahrungen als ersten Bereich und dann der zweite Bereich, die Gefühlstönung oder Vedana. Also man könnte sagen, der Geschmack, der mit jeder Erfahrung einhergeht, wie zum Beispiel angenehm, unangenehm oder neutral. Und dann als dritter Bereich Gewahrsein von Geistes- und Herzenszuständen, den ganzen Prozess des Denkens, des Fühlens, Ärger, Freude, Angst, Liebe und so weiter. Und dann als vierten Bereich Gewahrsein, wie die verschiedenen geistigen Fähigkeiten oder Qualitäten zusammenspielen und den Prozess des Erwachens ermöglichen. Also die eben wie die fünf spirituellen Fähigkeiten, die vier edlen Wahrheiten, der achtfache Pfad, die sieben Erleuchtungsfaktoren, die Rainer gestern aufgezählt hat, die fünf Hindernisse, die fünf Daseinsgruppen und all die verschiedenen Listen, die es gibt. Aber zentral für unsere Praxis ist wirklich, wir brauchen nicht auf eine bestimmte Erfahrung zu warten, um damit achtsam zu sein. Jede Erfahrung, jeder Moment, jede Körperhaltung eignet sich dazu. Wichtig ist auch, jeder Augenblick von Gewahrsein, danke, unterbindet oder dekonditioniert unsere tiefe Gewohnheit von Unwissenheit, Aversion und Gier. Diese drei Grundübel, könnte man sagen, werden sie auch genannt, Unwissenheit, Aversion und Gier, sind die Grundursachen für unser Leiden. In einem Augenblick von rechtem Gewahrsein sind wir nicht identifiziert mit der Erfahrung, mit dem Zustand, den wir achtsam wahrnehmen. Und wir können wirklich ausnahmslos mit allem achtsam sein. Munindra, ein bekannter bengalischer Vipassana-Lehrer, er wurde schon öfters zitiert, auch von Rainer, gestern im Vortrag, er hat viele westliche Lehrer sehr geprägt, er sagte anscheinend immer wieder, wenn du sitzt und du weißt, dass du sitzt, wird sich dir der ganze Dharma enthüllen, entfalten. Jetzt noch, was Achtsamkeit aber nicht ist. Das nicht irgendetwas austüfteln wollen oder interpretieren wollen. Wenn das Wort warum in unserer Praxis auftaucht, also in unserer Meditationspraxis auftaucht, dann müssen wir hellhörig werden. Weil wenn die Frage warum auftaucht, führt das meist zu einem Rattenschwanz von diskursivem Denken. Und wir beginnen uns gedanklich im Kreis rumzudrehen. Auch hier, es kann eine riesige Entlastung sein, wenn wir realisieren, dass wir das Interpretieren oder das Analysieren einfach sein lassen können. Hier geht es darum, nur gewahr zu werden, was jetzt gerade geschieht und dass es eben der Prozess des Denkens ist, der abläuft. Gewahrsein bedeutet, mit den Dingen zu sein, so wie sie sind, auch wenn sie nicht unseren Wünschen, Vorstellungen und Erwartungen entsprechen. Jeder Moment von Achtsamkeit kreiert den nächsten Moment. Und wenn wir eben kontinuierlich einen Moment von Achtsamkeit nach dem anderen wahrnehmen und darum bemühen, baut sich Sammlung auf oder Stetigkeit des Geistes oder ruhevolles Verweilen. Die vierte spirituelle Fähigkeit, Samadhi oder Sammlung. Sammlung kontrolliert Zerstreutheit, Ruhelosigkeit und Verwirrtheit. Manchmal, wenn unser Geist sehr gesammelt und ruhig wird, dann kann das sehr angenehm sein. Und das kann in Retreats manchmal geschehen, weil wir haben ein ideales Umfeld, ideale Unterstützung, ein Minimum an Außenreizen, keine Verantwortlichkeiten und Aktivitäten. Und hier braucht es zwei Qualitäten zur Entwicklung von Sammlung. Die erste Qualität ist das, was die Achtsamkeit zum Objekt hingehen lässt, also Kontakt aufnehmen lässt, Vitakka, und dann die zweite Qualität, die den Kontakt hält, Vichara, also dieses Dranbleiben. Und so entsteht Stetigkeit in unserem Geist oder Sammlung. Und wir können immer länger ruhevoll mit unserer Achtsamkeit verweilen. Und einige haben das in den Gruppen beschrieben, dass der Geist ein bisschen ruhiger, meist ist er noch nicht ganz so ruhig, wie man möchte, aber einige haben in den Gruppen beschrieben, dass sie einen Unterschied merken zum Anfang. Es gibt eine Metapher für diesen Prozess, die das in einem schönen Bild beschreibt. Achtsamkeit können wir uns vorstellen wie eine Kerze, die wir in einen dunklen Raum reinstellen, so dass wir etwas sehen, aber es flackert, es ist noch nicht ruhig und wir können nur schemenhaft erkennen, was im Raum ist. Und wenn der Geist etwas gesammelt ist, ist das wie eine Flamme, die ruhig brennt und den Raum hell ausleuchtet, so dass wir ganz klar und eindeutig erkennen können. Also die Stetigkeit oder die Ruhe der Flamme entspricht der Sammlung. Wichtig ist aber, Sammlung können wir nicht erzwingen. Aber wir können auch hier einiges tun, um Sammlung zu begünstigen oder eben ideale Bedingungen schaffen. Das erste ist eine innere Haltung der Geduld, Entspannung und Interesse zusammen mit äußerer Stille und uns dann eben kontinuierlich bemühen, gewahr zu sein. Und das sind die idealen Bedingungen, damit Sammlung eintreten kann. Zusammen mit Vertrauen, rechtem Bemühen, rechter Achtsamkeit und Sammlung führen diese Qualitäten zur Einsicht in die Wirklichkeit, wie sie ist. Zur fünften spirituellen Fähigkeit, Panya, Weisheit, Einsicht. Und Einsicht, Weisheit ist das Ergebnis der ganzen Praxis. Also das Ziel dieser ganzen Praxis ist, dass wir die Dinge erkennen, wie sie wirklich sind. Und diese Einsicht oder diese meditative Weisheit offenbart uns drei Dinge. Ich habe es schon mal erwähnt. Das erste ist Anicca, dass sich alles dauernd verändert und im Fluss ist. Dauernde Veränderung, und das können wir auf einer immer tieferen Ebene erfahren. Und dann das zweite, weil sich alles dauernd ändert, ist festhalten wollen von sich verändernden Erfahrungen und Dingen an und für sich leidvoll. Also das bewirkt, dass Leiden entsteht. Dukkha. Und das dritte, dieser sich dauernd verändernde Prozess ist, was wir sind, an was wir normalerweise als solides, getrenntes Selbst glauben und festhalten, ist im Grunde dieses dynamische, sich immer verändernde Energiesystem des Lebens, das durch uns durchfließt. Anatta. Und wenn wir in diese drei Daseinsmerkmale, wenn wir die verstehen, wenn wir die erkennen, wenn wir Einsicht haben in diese, dann offenbart uns das eben ganz tief und klar, dass wir an nichts festhalten können, dass das ganze Leben ein sich ständig verändernder Energieprozess ist. All die Gedanken und Erfahrungen, die in uns auftauchen, kommen, Ursachen und Bedingungen entsprechend, verändern sich und vergehen aus wieder. Wenn wir erkennen, wie substanzlos sie sind, dann können wir denjenigen Energie geben, die wir als heilsam erkennen, und denjenigen, die wir als unheilsam erkennen, etwas Energie entziehen. Das Nicht-Identifizieren mit den Erfahrungen ist wirklich der Schlüssel zur Freiheit. Erkennen, erfahren, dass ich weder mein Glücklichsein, meine Angst, meine Verwirrtheit, meine Klarheit bin, dass nichts von alledem ich ist. All diese Zustände sind nur der sich dauernd verändernde, bedingt entstehende und wieder vergehende Fluss von Erfahrungen. Und man könnte sagen, der persönliche Aspekt davon ist, dass wir das durchschauen können, für uns selber erkennen und erfahren. Ich möchte zum Abschluss nochmal die fünf spirituellen Fähigkeiten wiederholen. Das erste ist also Vertrauen, das dazu führt, dass wir uns bemühen, gewahr zu sein. Die zweite Fähigkeit, bemühen. Dann die dritte Fähigkeit, wir bemühen uns achtsam, gewahr zu sein. Die dritte, ein Moment der Achtsamkeit hinterlässt im Geist sein Potenzial, dass wir wieder achtsam sind, dass der nächste Moment von Achtsamkeit kreiert wird. Und dadurch entsteht Stetigkeit des Geistes, ruhevolles Verweilen oder eben Sammlung, die vierte spirituelle Fähigkeit, und alle zusammen, wenn kultiviert und verstanden, führen zu befreiender Einsicht oder Weisheit, Panya, die fünfte spirituelle Fähigkeit. Einsichten, die uns innerlich freier machen, verstärken aber wiederum unser Vertrauen in die Praxis und so arbeiten diese fünf Fähigkeiten ideal zusammen. Also sie stärken und unterstützen sich gegenseitig. Weisheit bedeutet, dass wir die Wirklichkeit sehen, wie sie ist, und die Gesetzmäßigkeiten des Daseins auf einer immer tieferen Ebene verstehen. Und das ist der Sinn und Zweck von dieser Praxis. Wenn wir den Prozess des bedingten Entstehens immer wieder erkennen, dann beginnen wir eine wirklichkeitsgemäßere innere Haltung einzunehmen. Und wir können leichter entspannen und eben mehr mitfließen mit dem ständigen Fluss des Lebens. Und wir hören auf, uns an Dinge festhalten zu wollen, die naturgemäß vergehen müssen. Und wir hören langsam auf, uns krampfhaft gegen Dinge zu wehren, die nicht zu ändern sind. Seien dies nun Zustände oder Menschen oder Dinge. Und durch diese Einsichten erkennen wir eben immer klarer, wie wir uns unnötiges Leiden schaffen und wie es sich auflöst. Und indem wir erkennen, dass wir nicht unabhängig existierende, getrennte Ich sind, sondern mit allem verbunden, entwickelt sich Mitgefühl mit allem, was lebt. Und wir hören langsam auf und mit dem Bemühen, die Wirklichkeit so hinkriegen zu wollen, wie wir sie gerne möchten, weil wir erkennen, dass wir es nicht kontrollieren können. Und so erleben wir mehr Leichtigkeit, Gelassenheit, Freude und inneren Frieden. Und das wiederum zu spüren, verstärkt unser Vertrauen in die Praxis. Und ich möchte abschließen mit einem Gedicht von Mary Oliver, Die Reise. Eines Tages wusstest du endlich, was zu tun war, und hast begonnen, obwohl die Stimmen um dich herum dir weiter ihren schlechten Rat zuriefen, obwohl das ganze Haus zu zittern begann und du wieder spürtest, wie etwas an deinen Knöcheln zog. Mach mein Leben besser, riefen sie alle. Aber du bist nicht stehen geblieben. Du wusstest, was du zu tun hattest, obwohl der Wind mit seinen steifen Fingern an den tiefsten Fundamenten rüttelte, obwohl ihre Trauer so schrecklich war. Es war schon spät genug und eine stürmische Nacht und der Weg war voll von herabgefallenen Zweigen und Steinen. Aber Schritt für Schritt, während du ihre Stimmen hinter dir ließest, begannen die Sterne durch die Wolkendecke zu glühen. Und da war eine neue Stimme, die du langsam als die eigene erkanntest, die bei dir blieb, als du tiefer und tiefer in die Welt gingst, dazu bestimmt, das Einzige zu tun, was du tun konntest, dazu bestimmt, das einzige Leben zu retten, das du retten konntest.